Einen gesegneten Sabbat uns allen. Oh, wir sind noch nicht alle wach, scheint es mir. Gesegneten Sabbat. Ich bringe euch Grüße aus der Gemeinde Stuttgart-Wangen, früher Stuttgart-Bad Cannstatt. Durch die Gnade Gottes haben wir jetzt endlich größere Räumlichkeiten gefunden, wo jetzt alle Platz finden können und sind dankbar dafür. Deswegen, wenn ihr Stuttgart-Wangen hört, denkt an Stuttgart-Bad Cannstatt in Zukunft. Ja, ihr Lieben, es freut mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Es ist eine Zeit her, als ich das letzte Mal hier war. Wer kann sich noch daran erinnern, was das Predigtthema war? Harte Frage, ich gebe es zu. Es ging um die 5 Straßen zum Herzen. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, die wir alltäglich treffen müssen und wie wir unsere Sinne unter dem Geist Gottes halten können. Das heutige Thema ist nicht weniger wichtig als das, weil es uns alle betrifft. Und Gedanken, die mich immer mehr beschäftigt haben, weil es mich selbst in den letzten Zeiten sehr, sehr betroffen hat. Die Unausgewogenheit eines Christen. Ich weiß nicht, wie es euch in dieser Woche ging. Seid ihr ausgeglichen? Seid ihr ausgeglichen heute in dieses Gemeindehaus gekommen? Weltlich gesehen vielleicht schon. Ich meine, die Welt bietet ja auch den Menschen ganz viel, um ausgeglichen zu sein. Nicht wahr? Sei es, was das Essen betrifft, sei es, was über die Technik uns gegeben wird, dass wir ausgeglichener werden. Alle möglichen von Dingen, die den Menschen dazu führt, ausgeglichener zu sein. Aber wie ist es in unserem geistlichen Leben? Seid ihr da ausgeglichen? Seid ihr da ausgewogen? Oder habt ihr mehr so eine Schlagseite, die ihr merkt, dass sie doch zu stark zunimmt und euch irgendwo in eine Richtung zieht, wo ihr merkt, euch fehlt noch etwas anderes? Und ich merke gerade in Gesprächen mit vielen anderen Geschwistern, dass diese Ausgewogenheit fast jeden betrifft. Nun, woran liegt es? Dieses Thema wollen wir uns heute genauer anschauen. Und vor allem, was sich genau dahinter verbirgt in dieser Unausgewogenheit. Und vor allem, wie wir ausgewogen geistlich leben können. Denn Gott möchte uns allen an diesem Morgen seinen Segen ausschütten. Denn ich glaube, dass keiner von uns ein unausgewogener Christ sein möchte, oder? Ich möchte mit euch zum Einstieg das Kapitel in Daniel lesen. Kapitel 5 in dem Buch Daniel. Keine Sorge, es geht heute nicht um Prophetie, sondern um eine Begebenheit, die mich sehr stark daran erinnert hat, wie es auch uns ergeht oder sogar ergehen kann. Ihr kennt die Geschichte vom König Belsazar, dem Sohn des Nebukadnezars. Wir lesen mal die ersten 5 Verse. Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Also eine, wie wir heute sagen würden, eine heftige Feier. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, und der König sah die schreibende Hand. Nun, ihr kennt die Geschichte, was dann geschieht. Der König erschrak. Also heute würde man sagen, es entgleiste seine Gesichtsfarbe und ruft natürlich, so wie sein Vater, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, alle Zeichendeuter zu sich, damit diese Schrift, die an der Wand plötzlich geschrieben wurde, zu entziffern sei. Aber keiner von ihnen konnte es. Die Mutter von Belsatzar kam auf die Idee und wusste, dass es jemanden gab, der schon früher im Dienste seines Vaters solche Zeichen und Rätseln lösen konnte, nämlich Daniel. Also ließ man ihn herbeirufen und dann heißt es ab Vers 17. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. O König, Gott der Allerhöchste hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte und ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott der Allerhöchste Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsatzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen, den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und all deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruchs. Mene bedeutet, Gott hat die Tage eines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Und Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Der Fokus in dieser Geschichte, das ich heute mit euch gerne betrachten möchte, ist diese Unausgewogenheit, die auf einer Waage gewogen wurde. Nun, wenn eine Waage unausgewogen ist, ist sie dann in einer waagerechten? Nein, sie hängt entweder auf der einen oder der anderen Seite nach unten oder nach oben, je nachdem, wie man es sieht. Interessant ist, dass man hier sieht, dass Gott hier Gericht hält. Und keiner von uns, der einmal vor dem Thron Gottes stehen wird, möchte von Jesus diesen Ausspruch hören, oder? Du bist gewogen, aber für zu leicht erfunden worden, oder? Möchte das jemand von euch hören? Nun, was ist Gewicht? Wir haben natürlich eine Maßeinheit, um etwas abzuwiegen, wie so in einer Balkenwaage. Kennt ihr noch die alten Balkenwagen? Ja? Wie schwer oder etwas leicht zu bemessen ist. Also das Gericht, das hier beschrieben ist, gibt uns ein Bild, eine Idee davon, wie Gott richtet. Und es ist offensichtlich, wie aus dem Titel, wie in dieser Geschichte, dass in diesem Fall etwas unausgewogen war. Wir können zum Beispiel in Sprüche Kapitel 11, Vers 1, denselben Gedanken sehen. Und das ist etwas, wo wir sicherlich schon oft daran, ob es jetzt bewusst oder unbewusst geschah, daran manipuliert haben. In Sprüche Kapitel 11, Vers 1 heißt es, falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel, aber volles Gewicht gefällt ihm wohl. Jetzt, was sagt uns dieser Text? Im Hebräischen war der Gedanke einer falschen Waage, ich muss anders anfangen. Heutzutage, wenn wir im Businessbereich denken, denken wir an einer falschen Waage, an Manipulation, nicht wahr? Etwas für den eigenen Vorteil zu manipulieren, dass man gewinnt, nicht wahr? Dass man anders falschen kann, eine andere Basis hat. Aber ich muss daran erstmal herumfalschen, um für mich eine eigene Abmessung, eine eigene Eichung zu erwägen, sodass ich daraus profitiere, so wie ich es möchte. Und der andere letzten Endes nur einen Nachteil hat. Gott sagt, das ist ein Greuel für ihn. Nun, die Hebräer damals wussten, dass diese falsche Waage, mit der auch gerne manipuliert wurde, immer daran lag, dass es nie ein volles Gewicht gab auf beiden Seiten. Denn das ist es ja, was es ausmacht. Wenn auf beiden das gleiche Gewicht, das volle Gewicht liegt, ist das ein Zustand, das Gott gefällt. Sobald aber hier manipuliert wird, dann eins wird mehr und das andere wird weniger, das ist ein Gräuel vor dem Herrn. Das ist ungerecht. Es wird nicht gerecht verteilt. Aber ich möchte, dass wir in diesem Vergleich nicht stehen bleiben, sondern diese falsche Waage hat etwas zu tun mit dir und mit mir vor Gericht. Wie zum Beispiel eben eine Unausgewogenheit ist dem Herrn ein Gräuel. Mit anderen Worten, ich möchte eigentlich in dieser Welt nicht als Christ umhergehen, unausgewogen. Denn wenn ich das tun würde, was würden die Menschen von mir denken, wenn ich ein unausgewogener Christ bin? Was reflektiere ich da mit der Welt? Einen unausgewogenen Gott. Ist uns das bewusst? Wenn ich selbst als Christ nicht ausgewogen bin, dann reflektiere ich genau das, womit ich Gott damit vergleichen würde. Unausgewogen, ungerecht. Und das ist das, was man sehr oft hört in der Welt, wie Gott eigentlich ist. Wenn man nur irgendwelche Katastrophen liest, die geschehen sind, Erdbeben wie jetzt zum Beispiel im Himalaya, na, wer wird denn da zur Rechenschaft gezogen? Gott, der ungerecht. Aber ist es das, was wir als Christen genau das repräsentieren sollen? Eine Unausgewogenheit? Ich glaube nicht. Denn wenn ich mein Leben als Christ unausgewogen lebe, dann reflektiere ich genau den Charakter Gottes in seiner Unausgewogenheit. Lasst uns mal einen weiteren Aspekt schauen, den wir in Hiob lesen können. Und Hiob hat wirklich in dem Punkt die besten Erfahrungen gemacht. Hiob Kapitel 31, in Hiob Kapitel 31, Verse 1 bis 6. Und er spricht schon darüber aus der Erfahrung, in dem Zustand, in dem er sich ja gerade befindet und an seiner Unschuld festgehalten hat, sagt er: Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteil und welchen Lohn erhielte ich von dem Allermächtigsten aus der Höhe? Ist denn das Unglück nicht für den Ungerechten und das Missgeschick für die Übeltäter? Sieht er denn nicht meine Wege und zählt all meine Schritte, sodass er wissen kann, ob ich mit Lügen umgegangen oder auf Betrug ausgegangen bin? Und jetzt Achtung, Vers 6. Erwäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit, so wird Gott meine Tadellosigkeit erkennen. Gott möchte in seinem Gericht, in seinem Urteil, was er über mich fällt, meinen Charakter auswerten und bewerten anhand eines Gewichts. Und er möchte, dass mein Charakter so ist wie seiner, ausgewogen, volles Gewicht auf beiden Seiten. Dass ich in seiner Eigenschaft umhergehe. Denn dieses Gleichgewicht hilft mir dabei, auch vor Gericht bestehen zu können. Schaut mal in 1. Samuel, Kapitel 2, Und dort Vers 3. In 1. Samuel Kapitel 2, Vers 3 lesen wir: Redet nicht von viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der, was steht hier? Alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Hier haben wir wieder das Bild einer Waage, wo unsere Taten in ein Gewicht gelegt werden, um zu sehen, hat es die Fülle mit dem Gegengewicht, Fülle auf Fülle, oder ist es zu leicht? Gott wiegt hier meine Taten und meinen Charakter. Also ist es meine Pflicht und meine Aufgabe, darauf zu achten, dass meine Taten und dadurch sichtbar mein Charakter ausgewogen sind. Ist uns das klar? Ist uns das bewusst? Nun, wie erkenne ich in meinem persönlichen Leben diese Unausgewogenheit? Ich merke auch oft bei den Gesprächen mit anderen Menschen aus anderen christlichen Denominationen, wo die Gemeinden oder die Kirchen immer ihren Schwerpunkt haben. Es gibt zum Beispiel charismatische Bewegungen, die ihren Gottesdienst fokussieren allein nur auf die Musik. Ja? Wo der ganze Gottesdienst fokussiert ist auf diese Gefühlserfahrung durch die Musik. Da ist das Wort Gottes nur eine Nebensächlichkeit. Andererseits wiederum gibt es Gemeinden, Kirchen, die ihr Fokus nur auf das Gebet gelegt haben. Und einzig und allein nur das Gebet im Fokus des ganzen Gottesdienstes ist. Während Musik und das Wort Gottes eher so nebensächlich sind. Und ich habe mich dann gefragt, das klingt alles so ein bisschen einseitig, aber wie kann ich als Siebenten-Tags-Adventist der Endzeitbewegung ein ausgewogener Christ sein? Und Gott hat uns hier in diesem Punkt drei Beispiele gegeben, wie wir alle ausgewogene Christen sein können. So wie Gott es letzten Endes auch ist. Meine Frage an dich heute Morgen ist, möchtest du ein ausgewogener Christ sein? Und nicht nur für heute, weil es Sabbat ist, sondern so lange, bis Jesus Christus wiederkommt. Das erste Beispiel finden wir in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. In 2. Timotheus, so, Kapitel 2, Vers 15. Dort heißt es: Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht verteilt. Das Erste, was uns Gott zeigen möchte, ist, dass er uns sein Wort gegeben hat, um ein Gleichgewicht zu schaffen. Er gab uns die Bibel, damit wir unseren Charakter in ein Gleichgewicht bringen können, durch sein Wort. Nun, einen weiteren Aspekt können wir noch sehen. Wir bleiben in 2. Timotheus, springen in Kapitel 3 und lesen dort Vers 15. Vers 14 und 15. Und jetzt schaut, warum. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Gott hat sein Wort gegeben, damit wir weise werden zur Errettung durch den Glauben an Jesus Christus. Damit es uns hilft, bewährt zu sein vor der Erprobung vor Gericht. Nun, was bedeutet das? Das Wort befähigt uns, in ein Gleichgewicht zu kommen, das vor Gott geprüft und erprobt werden kann. Wenn wir das Wort lesen, ich meine im Ernst, wenn wir Johannes 1 aufschlagen, kennt ihr die Worte auswendig? Johannes 1 und die folgenden? Das Wort wurde Fleisch. Jetzt Frage, macht das Wort, wenn es Jesus Christus auch repräsentiert, ist das, was wir in den Händen halten, Jesus Christus in Buchform? Und wenn nicht jedes einzelne Wort lebendig macht, was sitzen wir dann hier noch? Wenn wir nicht daran glauben, dass jedes einzelne Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, lebendig macht, Leben schenkt, Dinge in Bewegung setzt, die eingeschlafen sind, die wir vielleicht völlig vergessen haben, weil wir unausgewogen sind. Schaut mal, Matthäus Kapitel 6, und da sehen wir, was Jesus selbst zu seinen Jüngern an diesem Punkt ganz klar erwähnt hat. Matthäus Kapitel 6, Vers 11. Und hier lehrt Jesus seine Jüngern einen bestimmten Aspekt in dem Gebet, welches nämlich um das Wort Gottes geht. In Vers 11 lesen wir, also ihr kennt das Vaterunser, und in Vers 11 heißt es, gib uns unser wöchentliches Brot. Gib uns unser monatliches Brot. Frage, wie oft liest du die Bibel? Wie oft hältst du die Bibel in der Hand und liest? Nicht, wenn du aufstehst, um dein Gewissen zu beruhigen, mal kurz drüber blättern und sagen, oh, ich habe die Andacht gehabt und gehe jetzt arbeiten. Wie oft liest du die Bibel? Du bist Siebenten-Tags-Adventist. Du bist einem aus dem Volk des Buches. Und ihr wisst, dass es Menschen da draußen gibt, die warten auf das Volk des Buches. Wie oft liest du die Bibel? Wöchentlich? Monatlich? Merkst du schon, wie du anfängst zu kippen, weil du unausgewogen wirst? Gib uns unser täglich Brot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeden Wort. Und wenn wir leben wollen, dann müssen wir auch zur Quelle des Lebens. Um absolut ausgewogen zu sein in meinem Glaubensleben, muss ich und sollte ich meine Bibel lesen täglich. Denn ich kann mir sicher sein, wenn ich das nur monatlich mache oder ab und zu mal, dass meine Unausgewogenheit immer stärker wird. Das ist das erste Beispiel, um ausgewogen zu werden, um ins Gleichgewicht zu kommen. Das zweite Beispiel finden wir in Lukas Kapitel 21. Wir greifen jetzt so ein bisschen in der Lektion vor, die wir haben. Lukas Kapitel 21, Vers 36. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem All zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Hier haben wir das gleiche Bild vor einem Gericht, weil wir vor Gott stehen müssen. Und hier geht es darum, dass wir etwas tun sollen. Was steht hier? Was habt ihr gelesen? Was sollen wir tun? Lauter. Beten. Wachsam sein müssen wir immer. Genauso wie das Beten. Absolut. Wenn wir also den Dingen entfliehen wollen, die um uns herum sind, und ich muss euch sagen, ihr hört sicherlich von den einen oder den anderen Dingen, die momentan das Atmen erschweren in unseren Gemeinden. Sei es zum Thema Ordination, sei es zum Thema Liederbuch, was auch immer gerade der Streitpunkt ist, ihr Lieben. Um uns herum können Dinge toben, wie sie wollen. Aber wenn du und ich unseren Fokus nicht auf das Wesentliche haben, dann wird uns all diese Nebensächlichkeiten, die sicherlich auch ihre Wichtigkeit haben in gewissem Maße, aber sie lenken uns ab. Ihr Lieben, wenn wir nicht gegründet sind auf der Basis dessen, was wir eigentlich sind, dann werden die Nebensächlichkeiten zu Hauptthemen. Und der Teufel weiß, was er tut. Und wenn wir den Geist der Weissagung kennen, wissen wir auch ganz genau, dass das Ziel Satans ist, in der Gemeinde Nebensächlichkeiten zu einem Hauptthema zu machen. Und wir hören dabei nicht auf Gott, nein, wir hören dann lieber auf unsere Köpfe, die irgendwo oben sitzen und bestimmen wollen, über Gottes Wort zu richten, was richtig und was falsch ist, was gut und was schlecht ist. Ihr Lieben, haben Adam und Eva nicht gewusst, was Satan tun wird im Garten Eden? Dass er kommen würde, um zu verführen? Wussten sie es oder wussten sie es nicht? Natürlich wussten sie es. Was hat Satan eigentlich gesagt, als er diese Frucht schmackhaft machen wollte? Ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Frage, wem obliegt es allein, was gut und was böse ist? Wem obliegt es allein, zu richten, was gut und böse ist? Was gut und schlecht ist? Was richtig und was falsch ist? Uns Menschen oder Gott? Wer ist der Richter? Gott allein. Wisst ihr, was Gott eigentlich in diesem Punkt zu uns sagt? Was unsere Aufgabe ist? Schaut mal in 1. Johannes Kapitel 4. Wir machen eine kleine Exkursion in diesem Punkt. Aber auch einfach, um zu verstehen, was die Basis dessen ist, worauf wir uns berufen müssen. Hier geht es darum, die Geister zu prüfen. Und Johannes ermahnt uns an diesem Punkt. Und es heißt in Vers 6, wir sind aus Gott. Können wir dazu Amen sagen? Sind wir aus Gott? Stille. Sind wir aus Gott? Ja oder nein? Ja. Also, wenn es der Fall ist, dann lest bitte aufmerksam weiter. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Auf wen? Auf die, die durch den Heiligen Geist inspiriert wurden, diesen Text zu schreiben. Jetzt Achtung. Wer nicht aus Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der, was? Wahrheit und den Geist des Irrtums. Frage, was ist unsere Aufgabe? Zu unterscheiden, was richtig und falsch ist oder zu unterscheiden, was ist die Wahrheit und was ist Irrtum. Denn das ist genau das, was hätte Adam und Eva machen müssen, zu erkennen, was ist wahr und was ist falsch. Was ist der Irrtum? Nicht um zu bemessen, was gut und schlecht ist. Wer gut und wer schlecht ist, das ist nicht unsere Aufgabe. Schaut mal in 1. Thessalonicher, jetzt kommen wir zurück auf den eigentlichen Punkt. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 17. Ihr Lieben, was steht hier? Wie oft sollen wir beten? Wöchentlich? Vorm Essen? Was bedeutet es, ohne Unterlass zu beten? Klärt mich mal auf. Was heißt es für uns Adventisten, ohne Unterlass zu beten? Was heißt ständig? Was heißt immer? Werdet konkret. Okay. Ihr kennt doch den Spruch, das Gebet ist das Atmen der Seele. Wie oft atmen wir denn so in der Minute? Wie oft beten wir am Tag? Vergleicht euch bitte mal mit dieser Aussage. Betet ihr ohne Unterlass? Prüft euch selbst. Das ist das, was mir schon seit Tagen durch den Kopf geht, weil ich mich selbst prüfen möchte. Und ich merke, dass ich in diesem Punkt versage. Weil ich mir nicht die Zeit nehme, wo sie auch sein kann, zu beten. Warum? Ihr Lieben, wenn Menschen nicht für mich beten würden, wisst ihr, wo ich heute wäre? Ich wäre wieder in der Welt draußen. Das ist Fakt. Ich wäre wieder in der Welt, von da, wo ich gekommen bin. Wenn Menschen nicht für mich beten würden, wisst ihr, wie wichtig es ist, dass wir als Geschwister auch untereinander, füreinander beten? Dieses Gebet ist wie eine Schutzwand um uns herum. Wenn wir das unterlassen, merkt ihr schon, wie ihr anfangt zu kippen? Also, halten wir mal fest. Ich muss die Bibel studieren, wie oft? Wöchentlich. Täglich. Beten? Jederzeit, die sich mir eröffnet. Jede Gelegenheit, die ich habe, zu beten. Ich meine, wir füllen unsere Köpfe mit sonstigen Dingen. Aber den Zeitpunkt zu erwischen, wo wir anfangen könnten, in Gedanken nur zu beten, haben wir diesen Gedanken? Jeden Tag? Wir wären dann schon mal auf einem guten Weg, aber noch nicht auf den richtigen, um ausgewogen zu sein. Da gibt es noch eine Sache, die Gott uns allen geben möchte, nämlich einen dritten. Und dann lesen wir in Epheser 6, Vers 15. Epheser Kapitel 6, Vers 15. Hier geht es um die Waffenrüstung Gottes und in Vers 14 geht es schon los. So steht nun fest, eure Lände umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum... Was steht da? Wer hat die Schlachterübersetzung? Ja. Und jetzt Vers 15 und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft... Das ist jetzt nach welcher Übersetzung? Luther, auch sehr gut. In der Schlachter heißt es zum Zeugnis für das Evangelium. Jetzt was heißt, bitteschön, zum Zeugnis für das Evangelium? Also Gott möchte, dass ich meine Füße benutze, dass ich tätig werde, dass ich laufe, umhergehe und... ein Zeugnis bin für das Evangelium. War nicht Jesus ein lebendes Zeugnis für das Evangelium? Ja oder nein? Schaut mal, Römer 10, Vers 15. Lasst uns da mal schnell reinschauen. In Römer 10, Vers 15. Hier geht es um das Verkündigung, um die Wichtigkeit der Verkündigung des Evangeliums. Und da heißt es, wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Wenn du vielleicht unglücklich über deine Füße bist, dann hat Gott einen Weg daraus, liebliche Füße zu machen. Wer von euch möchte denn gerne liebliche Füße haben? Denn wenn du diese lieblichen Füße hast oder haben möchtest, so umgesagt, dann sei ein Zeugnis zur Verkündigung des Evangeliums. Jesus sagt nämlich Folgendes in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der... Was meint Jesus damit, nicht zu sammeln? Was sollen wir denn sammeln? Was sollen wir sammeln? Hat nicht Jesus mal gesagt, dass wir uns Schätze sammeln sollen? Jetzt prüfe ich euch. Hat nicht Jesus gesagt, dass wir Schätze sammeln sollen? Dankeschön, guter Nachtrag. Im Himmel sollen wir die Schätze sammeln. Jetzt, was sind die Schätze für das Himmelreich? Die Menschen. Jetzt Achtung, wie zerstreue ich aber? Wie kann ich zerstreuen? Was meint Jesus damit? Wer nicht mit mir ist, der zerstreut. Jetzt wie? Ich meine, vielleicht bekommst du den Eindruck mit der Aussage, dass jemand, hey, komm bloß nicht näher hier in diese Gemeinde und, versteht ihr, was ich meine? Nimm bloß nicht Jesus an. Meint es das? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, wer nicht mit mir ist, der zerstreut? In diesem Kontext. Was Jesus damit meint, um Menschen zu zerstreuen, das Einzige, was du tun musst, Frage, wann hast du das letzte Mal Zeugnis gegeben? Wann hast du das letzte Mal einem Menschen über Gott berichten können in deinem Leben, was er dir Gutes getan hat? Wann war es das letzte Mal? Gut. Gut. Was ist mit den anderen? Passiert es auch nur einmal im Monat? Ein, zweimal im Jahr? Bedenke, jedes Mal, wenn du still bist, um von Gottes Gnade in deinem Leben berichten zu können, damit du das Evangelium als Zeugnis bist, jedes Mal, wenn du still bist, zerstreust du. Ist dir das eigentlich bewusst? Und schon fangen wir wieder an zu Wenn ich als ein ausgewogener Christ befunden werden möchte und den Charakter Gottes widerspiegeln möchte, habe ich drei Dinge zu tun. Ich muss die Bibel studieren, täglich beten, jederzeit und Zeugnis geben zu jeder Gelegenheit, die sich ergibt. Wenn ich schweige, verheimliche ich Gott vor Menschen. Und ihr habt keine Ahnung darüber, was Gott eigentlich durch euch machen könnte, wenn ihr Zeugnis gebt. Denn wenn jemand Menschenherzen bewegt, dann ist es Gott durch euch. Indem ihr ein Zeugnis seid durch das, was Gott in eurem Leben tut. Aber ist es nicht interessant, dass es im Heiligtum drei Gegenstände gibt, die jeden einzelnen Aspekt in diesem Punkt, wovon wir gerade sprechen, aufgebaut sind? Könnt ihr mir sagen, welches diese drei Gegenstände sind im Heiligtum? Das Wort Gottes? Schaubrottisch, danke. Das Gebet? Lauter. Räucheraltar. Das Zeugnis? Siebenarmige Leuchter. Jetzt, wenn ihr das Heiligtum mal von der Vogelperspektive betrachtet, wie stehen denn die Dinge sich gegenüber? Ausgewogen. In einer Balance. Wenn man die Linie ziehen würde, dann hätte man ein Gleichgewicht an einer Skala. Ist es nicht interessant, dass Gott diese drei Gegenstände so gegenüber platziert hat, um zu demonstrieren, was einen ausgewogenen Christen ausmacht? Und nicht nur das allein. Diese drei Gegenstände stehen in einem separaten Raum. Denn wenn wir den Weg des Heiligtums gehen würden, ja, am Anfang ist klar, wir nehmen das Opfer Jesu an, wir lassen uns taufen, nicht nur einmal, sondern auch jeden Tag durch den Heiligen Geist und gehen dann jetzt in die Abteilung, wo es wirklich wichtig wird. Danach. Das Wort Gottes, das tägliche Gebet und das Zeugnis geben. Denn dadurch kommt dann der letzte Schritt, nämlich die Verherrlichung Gottes am Thron. Haben wir Zugang zum Thron? Ja, durch wen? Durch Jesus Christus. Heißt das nicht, dass er uns vorausgegangen ist? Hat nicht Jesus genau dieses Leben gelebt? Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte in keines dieser drei Gegenstände irgendwo zu leicht befunden werden. Aber es ist ja auch klar. Ich meine, ich kann kein Zeugnis geben, wenn ich nicht dafür gebetet habe. Und ich kann auch nicht sehen, ob es wirklich Gottes Eingreifen war, wenn ich ihn nicht kenne durch sein Wort. Und ihr merkt, wie alle drei Dinge miteinander verwoben sind. Ich kann nicht nur einzig und allein ein Gebetsleben führen und das Bibelstudium vernachlässigen. Wird nicht funktionieren. Oder immer nur von Jesus erzählen, was ich zwar sehe, aber nie im Gebet darum gebetet habe, um zu erkennen, Gott hat eingegriffen, jetzt kann ich verkündigen. Sondern ich erzähle eher Zeugnisse von anderen Leuten, die etwas erlebt haben von Gott. Das fällt uns irgendwie leichter, nicht wahr? Oh, hast du schon gehört, der hat das und das erlebt. Oh, hast du schon gehört, der hat das und jenes erlebt. Aber was ist mit dir? Was ist mit mir? Wir können mal schauen, was eigentlich Gott zu diesem Leuchter sagt. Schaut mal in 3. Mose 24. Ist auch sehr interessant. In 3. Mose Kapitel 24. Vers 2. Gebiete den Kindern Israels, dass sie rein, und hier geht es um den siebenarmigen Leuchter, nicht wahr? Dass sie reines Öl aus zerstoßenen Oliven zu dir bringen für den Leuchter, um was? Beständig. Haben wir das Wort nicht schon mal irgendwo gehört vorhin? Dass das Licht beständig leuchtet. Ist das Licht irgendwann mal ausgegangen? Im Heiligtum, wenn es aufgebaut war? Nicht ein einziges Mal. Es wurde sogar extra explizit darauf geachtet. Man hat sogar die Leviten darauf hingewiesen, dass alle Geräte immer aufgefüllt waren. Dass der Gottesdienst, der Dienst an Gott gewährleistet werden kann. Meine Frage an dich ist, wie sieht dein Gottesdienst aus, dein persönlicher? Nicht der hier im Saal, sondern von Sonnenuntergang, Sabbat, bis zum Sonnenuntergang, Sabbatende, bis Sonnenuntergang, Sabbatanfang. Die anderen 6 Tage in der Woche. Wie sieht dein Dienst an Gott aus? Wenn ich ein ausgewogener Christ sein möchte, dann bedeutet das, dass ich meine direkte Aufmerksamkeit auf jedes einzelne Gerät darauf zu richten habe, dass es nicht nur täglich, sondern auch gleichmäßig geschieht. Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel. Es gibt eine Zeit zum Studium, es gibt eine Zeit des Gebets und es gibt seine Zeit des Zeugnisgebens. Alles hat seine feste Zeit. Aber was es nicht hat, ist nur das eine oder nur das andere. Und der Rest existiert gar nicht. Schaut mal im Psalm 77, und das ist etwas, was mich sehr persönlich angesprochen hatte. Psalm 77. Und dort Vers 14. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist einer so großer Gott wie du, oh Gott? Dein Weg, und es heißt auch im Hebräischen, dein Weg ist im Heiligtum. Wisst ihr, was Gott gemacht hat, als er sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat? Er hat sie buchstäblich durch das Heiligtum gehen lassen in ihrer Erfahrungsphase. Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr das nachvollziehen? Geht mal ganz kurz mit mir den Weg durch das Heiligtum. Was mussten die Israeliten tun, bevor sie aus Ägypten herausgingen? Sie mussten was tun. Schlachten, Opfer, Brandopferaltar, das Blut bestreichen, nicht wahr? Der nächste Schritt, was ist das nächste jetzt im Heiligtum? Ist der? Das Waschbecken. Jetzt, sie sind da aus Ägypten raus, wohin sind sie durch? Durch das Rote Meer. Hebräer sagt, das war das Symbol der Taufe. Okay? Was passierte danach? Was fiel vom Himmel? Manna fiel vom Himmel. Was passierte danach? Der Kampf mit den Feinden Israels, wo Mose am Berg stand und was? Gebetet hatte. Nicht wahr? Wenn die Arme oben blieben, dann und sobald die Arme runtergingen, waren die anderen kräftiger. Gebet. Danach geschah was? Wer kam dann zum Volk hinzu, nachdem Zeugnis gegeben wurde? Jethro, der Schwiegervater von Mose. Und gab Zeugnis, was Gott seinem Volk Gutes getan hat. Und als das vorbei war, was kam dann? Wo standen sie dann? Vor dem Berg Horeb. Und was gab man ihnen dort? Die 10 Gebote. Gott ging mit seinem Volk buchstäblich durch das Heiligtum. Und wisst ihr, was interessant ist? Wisst ihr, wann das Murren begann? Die Zeitphase des Murrens war, als das Manna vom Himmel fiel, als sie kämpfen mussten und als Jethro kam und Zeugnis gab, murrte das Volk. Frage, geht es dir manchmal auch so, dass du murrst und denkst, ach, muss ich denn mal die Bibel lesen? Ah, sollte ich denn heute beten? Muss ich dem jetzt erzählen, was Gott mir alles getan hat? Hörst du dein Murren? Hörst du deine Abneigung davor, das zu tun, was Gott von dir verlangt? Beim Volk Israel ging es nicht anders. Die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues auf dieser Welt. Vielleicht magst du überragend in der Bibel sein und jede Stelle auswendig kennen. Hast aber Manko darin, dir Zeit zum Gebet zu nehmen. Und ich habe mich gefragt, wen werde ich im Himmel sehen? Die sogenannten, wie heißen die, Prayer Warriors, die Gebetskämpfer? Oder den, von dem ich immer aufgeschaut habe, weil ich wusste, boah, der kennt jede Bibelstelle, der kann mir alles aus der Bibel erzählen. Und plötzlich sehe ich ihn nicht, weil ich erfahren muss, dass er weder Zeugnis gegeben hat, noch wirklich ein Gebetsleben geführt hat. Ich möchte euch kurz ein Zitat vorlesen aus dem Buch Der bessere Weg, Seite 105. Gott erwartet nicht, dass wir uns wie Einsiedler von der Welt zurückziehen, weil wir meinen, ihn nur so richtig anbeten zu können. Vielmehr will er, dass wir uns am Leben Jesu orientieren. Christus nutzte jede Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten, ob er nun allein auf dem Berg war oder viele Menschen um sich hatte. Wer nur beten will und sonst nichts tut, wird bald aufhören zu beten oder seine Gebete werden zur bloßen Form. Wenn sich ein Mensch vom Leben der Gesellschaft zurückzieht und die Pflichten und Lasten des Christseins nicht auf sich nimmt, wird er bald nichts mehr haben, worum er den Herrn bitten kann. Nichts spornt ihn zum Gebet an. Seine Bitten werden selbstsüchtig. Er ist gar nicht mehr fähig, für die Nöte seiner Mitmenschen oder um Kraft zur Mitarbeit beim Bau des Reiches Gottes zu beten. Kann ich also selbstsüchtig beten? Selbstsüchtig die Bibel studieren? Selbstsüchtig Zeugnis geben? Ja, es ist möglich, wenn ich unausgewogen bin. Wenn ich alle drei Aspekte in meinem Leben zulasse, mir die Zeit dafür nehme, ich verspreche euch, allein anhand aus der Bibel, dass ihr ein Leben führen werdet. Und ihr müsst nicht mal groß euch anstrengen dafür, in eurem Charakterzug, wie Gott euer Leben verändert. Ihr mögt euch vielleicht so einseitig fühlen, eben gerade weil ihr so einseitig denkt oder betet oder nur einseitig handelt. Mir geht es bis jetzt genauso. Aber ich weiß, und das ist ein Versprechen von Gott, wenn ich die Fülle haben will, dann wird mir Gott auch die Fülle schenken. In einem Maß, das wir uns nicht vorstellen können. Wir werden Dinge erleben, die wir vorher noch nie erlebt haben. Wir werden Gott wirklich von Herzen dankbar sein, ihn preisen und ehren, wo wir noch können. Und dann wird es wahrhaftig, wenn es heißt, alles, was ihr tut, sei es Essen oder Trinken, das tut zur Ehre Gottes. Und das geschieht buchstäblich. Wir müssen es nur wollen. Ein ausgewogener Christ reflektiert den Charakter Jesu, der alle Aspekte ausgelebt hat. Das Wort Gottes, das Gebet und das Zeugnis. Zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat vorlesen aus dem Buch Botschafter der Hoffnung aus Seite 80. Der böse Feind weiß wohl, dass alle, die er verführen kann, das Gebet, das Forschen und das Zeugnis geben aus der Heiligen Schrift erkannt zu vernachlässigen, durch seine Angriffe überwunden werden. Deshalb erfindet er alle möglichen Kunstgriffe, um den Geist in Anspruch zu nehmen, der Gottes vollständige Waffenrüstung anlegt und der Erbauung, dem Gebet sowie dem Studium der Heiligen Schrift täglich etwas Zeit widmet. Ich lese nochmal. Wer Gottes vollständige Waffenrüstung anlegt, um der Erbauung, dem Zeugnis, dem Gebet sowie dem Studium der Heiligen Schrift täglich etwas Zeit. Was bedeutet für uns heute etwas Zeit? Wir leben in einer stressigen Welt, das ist keine Frage. Aber wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht in dieser Zeit. Heute können wir innerhalb von 20 Minuten von Leonberg nach Stuttgart fahren. Früher war das eine Tagesreise. Und wir leben im Stress? Hallo? Das ist paradox. Aber es sitzt in unserem Denken. Versteht ihr, was ich meine? Wir können ja jetzt schnell Dinge tun, aber nein, stattdessen wird die Zeit noch stressiger, anstatt wir haben jetzt Zeit aufgeholt. Das denken wir heute gar nicht mehr. Der Feind weiß, wo er uns kriegen kann. Etwas Zeit. Wo hast du in deinem alltäglichen Leben etwas Zeit? Für das Studium, für das Gebet und für das Zeugnis geben. Etwas Zeit widmet, ist dem Himmel verbunden und übt einen heilsamen, Achtung, umwandelnden Einfluss auf seine Umgebung aus. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir werden Dinge erleben, die ihr zuvor noch nie erlebt habt. Das ist ein Versprechen. Das ist keine Floskel. Ich brauche mich nicht wundern über mich selbst, wenn ich nicht erlöst werde aufgrund der Unausgewogenheit. Aber es ist meine Entscheidung. Es ist meine persönliche Entscheidung. Und ihr Lieben, wir sind das Volk des Buches. Keine Denomination der Welt, keine, hat dieses Wissen, was wir haben. Und Gott wird uns nach dem prüfen, was wir wissen und was wir damit gemacht haben. Sollten wir nur an einem Punkt Gewicht verloren haben, möchte Gott selbst die Zeit nutzen, um es wieder aufzufüllen, damit es ausgewogen ist. Die Frage ist nur, erlauben wir es ihm? Möchtest du ab heute, nicht nur heute, sondern ab heute, Gott die Zeit ermöglichen, jeden Tag die Zeit zu finden für Studium, damit du in richtiger Weise im Geist Gott anbeten kannst, damit Gott dir Erfahrung schenkt, um nicht nur ihn zu verherrlichen, sondern einen umwandelnden Einfluss auf deine Mitmenschen zu haben. Es ist dein Wunsch. Ist es dein Wunsch? Dann treffe diese Entscheidung. Heute. Morgen. Übermorgen. Jeden einzelnen Tag. Gott segne dich darin. Amen.